Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 20. Rettung aus der Luft, wenn jede Sekunde zählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn Steiger Stiftung. Heute freue ich mich besonders, Dr. Raphael Bender zu treffen, den Leiter der Luftrettung an der BG Unfallklinik Murnau. Dr. Bender ist nicht nur ein erfahrener Hubschraubernotarzt, sondern auch Experte für viele andere Belange. Und seit vielen Jahren ist er im Rettungseinsatz in einem der herausforderndsten Einsatzgebiete Deutschlands, nämlich den Alpen. Die haben wir hier drumherum, es scheint die Sonne, es ist schneebedeckt, wunderschön. 25.000 Einsätze hat es seit Stationierungsbeginn gegeben hier in Murnau und damit zählt dieser Standort zu den führenden Standorten der Luftrettung in Europa. Und gemeinsam sprechen wir heute über Ihre Arbeit im Rettungshubschrauber, über spektakuläre Rettungsaktionen im alpinen Gelände und über ganz persönliche Erfahrungen, was Sie dazu gebracht hat, hier tätig zu werden. Also, fangen wir einmal an. Wir treffen uns hier in Murnau, Herr Dr. Bender. Wenn jetzt der Einsatzbefehl käme, theoretisch, wie lange dauert es und was müssten Sie tun, bis Sie mit Christoph Murnau in der Luft sind?
Ja, guten Morgen, Herr Ander. Vielen Dank für die Gelegenheit, über unsere Arbeit zu sprechen. Ja, wenn der Einsatzbefehl käme, wäre schon einiges an Zeit vergangen an Vorbereitung, denn wir treffen uns natürlich morgens noch bei Dunkelheit auf der Luftrettungsstation, das komplette Team, und bereiten uns auf den Tag vor, sodass alle Geräte, sowohl die medizinischen Geräte als auch unser Fluggerät, der Hubschrauber natürlich perfekt vorbereitet sind und wir auch selbst mit unserer persönlichen Ausrüstung, allem was dazugehört, einfach einsatzklar dastehen, sodass wir dann im Alarmfall in 2 Minuten in der Luft sind.
Also zwei da haben Minuten.
Ja. Das ist letztlich auch gesetzliche Vorgabe. Das sieht das Rettungsdienstgesetz so vor, dass nach Alarmierung ein notarztbesetztes Rettungsmittel ein sogenanntes Ausrückeintervall von 2 Minuten hat. Wir schaffen es ehrlicherweise, das muss man dazu sagen, nicht ganz die 2 Minuten zu halten, weil mittlerweile die Technik im Hubschrauber so weit fortgeschritten ist. Das sind ja ein Haufen Systeme, viele Computer, die alleine zum Hochfahren der Systeme schon 1,5 Minuten brauchen, sodass wir, wenn man es ganz ernst nimmt, wahrscheinlich eher 2,5 Minuten brauchen, bis wir wirklich in der Luft sind.
Nehmen Sie uns einmal mit. Was passiert genau? Also klingelt dann Ihr Handy, geht die Sirene an? Welcher Impuls kommt von wo? Und was wissen Sie, auch wenn Sie zu einem solchen Einsatz starten? Und was wissen Sie nicht?
Genau, also wir sind eine Vierercrew, die sich quasi morgens zum Dienst an der Luftrettungsstation trifft, dort gemeinsam die Vorbereitung trifft.
Um wie viel Uhr?
Wir arbeiten von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Sonnenaufgang heißt aber im Sommer auch frühestens 7 Uhr. Das heißt, in der Regel gehen die Arbeitstage gegen 6.15 Uhr los. Wir haben dann eine gute halbe Stunde Vorbereitung bis zu einem gemeinsamen Morgenbriefing. In diesem Morgenbriefing werden anstehende Tagesaufgaben besprochen, wird kurz über den persönlichen Zustand aller Crewmitglieder gesprochen, ob sich jeder wohlfühlt, ob jeder fit ist.
Seinen ersten Kaffee dann oder so?
Der erste Kaffee ist dann häufig schon getrunken, Genau. Und dann gehen wir kurz durch, was gibt's Besonderes? Insbesondere, was macht die Wetterlage? Wetter ist ein großes Thema in der Fliegerei. Was macht im Winter die Lawinenlage? Gibt's Besonderheiten bei der Ausrüstung? Irgendwelche technischen Themen, die den Hubschrauber betreffen oder die Rettungswinde betreffen? Und so startet im Prinzip der Tag. Und wenn wir dann alarmiert werden, wir werden grundsätzlich alarmiert von einer integrierten Leitstelle. Das ist bei uns hier die integrierte Leitstelle Oberland in Weilheim. Dann ist es tatsächlich so, dass wir Funkmeldeempfänger haben und Telefone, über die dann der Alarm akustisch quasi reinkommt zu uns.
Ist das ein besonderes Geräusch dann, das man hört, oder ist das normal?
Ja,
das ist ein
besonderer Klingelton, den kennt man natürlich und da weiß man einfach, dass das jetzt ein Alarm ist und kein normales Telefongespräch. Wir haben zusätzlich noch auf unserer Station einen sogenannten Einsatzmonitor, das heißt ein großes Display, auf dem wir dann die Einsatzörtlichkeit in Form eines Satellitenbildes mit einem gesetzten PIN und einem Einsatzstichwort kriegen. Das heißt, wir wissen in der Regel schon grob, um was es geht. Die genauen Angaben oder sehr genaue Angaben gibt es häufig nicht. Manches erfährt man noch auf dem Anflug zur Einsatzstelle über die Leitstelle. Aber klassisch wissen wir die Lokalität. Gerade wenn das jetzt ein Einsatz ist, der irgendwo im bebauten Gebiet ist, dann ist das eben die Hauptstraße 18 in Unterhaching oder wo auch immer. Und dort ist dann im Prinzip von der Leitstelle ein PIN gesetzt, zu dem wir auch dann elektronisch hinnavigieren können. Und dazu gibt es ein Stichwort. Also wir wissen, ob sich um eine internistische Erkrankung handelt, ob sich um einen Unfall handelt, in der Regel wie alt der Patient ist und auch sicher ein bisschen was zum Zustand des Patienten. Also wenn der Patient bewusstlos ist oder er ist ansprechbar, hat starke Schmerzen, das sind so Angaben, die wir häufig kriegen. Und dann machen wir uns auf den Weg.
Okay, und dann geht's los im Laufschritt zum Hubschrauber. Die Rotoren laufen rein und nach einer kurzen Aufwärmephase des Motors wahrscheinlich geht's dann ab.
Genau, also als erstes im Hubschrauber sollte der Pilot sein, weil der hat natürlich jetzt in der Anfangsphase die meisten Aufgaben und muss im Prinzip beide Triebwerke starten, muss die Systeme hochfahren und das Fluggerät quasi einsatzklar machen. Das, wie gesagt, dauert ungefähr 1,5-2 Minuten. In der Zeit steigt auch der Rest der Crew dazu. Es gibt von unserem Windenoperator, der sitzt vorne links im Hubschrauber, einen letzten sogenannten Outside-Check. Das heißt, der geht nochmal einmal um die Maschine, schaut, ob da alle Wartungsklappen, alle Dinge auch geschlossen sind, ob alles fein ist. Der steigt dann als letztes ein. Dann gibt es eine kurze Checkliste für die gesamte Crew. Da geht es im Wesentlichen nochmal um die eigene Sicherheit. Ist jeder angeschnallt? Sind alle Systeme im grünen Bereich? Und dann starten wir hier von unserer Station aus und fliegen dann im Prinzip ohne Umwege ganz direkt zur Einsatzstelle.
Was sind die häufigsten Notfälle, zu denen Sie gerufen werden?
Unser Einsatzspektrum ist letztlich so, dass man sagen kann, die Hälfte der Einsätze sind normales rettungsdienstliches Geschäft, wie es jeder Notarzt auch bodengebunden kennt. Das sind im Wesentlichen vitalbedrohliche Notfälle und zeitkritische Notfälle, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Verkehrsunfälle, Stürze aus großer Höhe, all diese Dinge. Dann haben wir etwa ein Viertel der Einsätze sind Intensivtransporte oder ein Fünftel der Einsätze. Das heißt, wir sind offiziell auch ein Intensivtransporthubschrauber, verlegen dann schwerkranke Patienten von einem Krankenhaus ins andere, also den klassischen Interhospitaltransfer. Häufig beatmete Patienten mit mehreren Medikamenten, ja, mit einer Kreislaufinsuffizienz, mit Organinsuffizienzen, die halt zur spezialisierten Therapie in ein höherwertiges Zentrum verlegt werden müssen. Und dann haben wir noch ein Viertel der Einsätze, die uns tatsächlich dann in die Berge führen. Das sind so etwa 400 pro Jahr. Wo man sagen muss, bei der Hälfte dieser Einsätze, also gut 200 Mal jährlich, brauchen wir unsere Rettungswinde. Und bei anderen Einsätzen am Berg kann man auch hier und da mal anlanden. Das heißt, wir steigen aus dem Hubschrauber aus, während der Pilot die Kufe an eine schräge Wiese setzt. Oder wir können an einer Alm landen oder auf einer Forststraße. Das gibt's auch ab und zu. So, dass wir nicht bei grundsätzlich jedem Einsatz am Berg auch die Rettungswinde brauchen. Aber das ist so ungefähr ein Viertel des Einsatzspektrums, ja.
Da braucht man sicher Expertise, auch ein bisschen sicherlich Kenntnis am Berg. Sind Sie ein Kind der Berge?
Ja, grundsätzlich bin ich ein Kind der Berge. Ich komme aus Warmagau und gehe privat auch sehr viel und sehr gerne auf den Berg. Ich bin auch ehrenamtlich tätig als Bergwachtnotarzt in Oberammergau. Und grundsätzlich ist es aber so, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Hubschrauber arbeiten, also im Wesentlichen die medizinische Crew, die auch den Hubschrauber verlässt dann an der Einsatzstelle, auch eine alpine Affinität und auch alpine Grundkenntnisse brauchen. Das trainieren wir natürlich. Da gibt es spezielle Kursformate. Viele der Kollegen sind in der Bergwacht als Notarzt tätig, haben dort dann eine sehr fundierte alpine Ausbildung. Andere haben Diplome in Berg- und Höhenmedizin. Aber jeder muss in der Lage sein, sich zu allen Jahreszeiten adäquat zu bewegen in einem alpinen Gelände. Also ob das im Winter mit viel Schnee ist, mit Lawinengefahr oder im Sommer in felsdurchsetztem Steilgelände ist. Jeder muss so die Grundkenntnisse auch am Seil beherrschen, muss sich abseilen können, muss mal an einem Seilgeländer auch irgendwo aufsteigen können. Das erwarten wir neben der körperlichen Fitness von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das klingt so spannend. Ich glaube, da machen wir eine eigene Folge zu. Das ist schon faszinierend zu hören und im Kopf quasi mitzufliegen bei Ihnen und sich das vorzustellen, wie herausfordernd diese Aufgabe dort auch in den Bergen ganz besonders ist. Aber was mich auch interessiert, ich denke, was auch viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, ist, wie unterscheidet sich eigentlich die Arbeit im Hubschrauber von der bodengebundenen Notfallmedizin?
Naja, wenn man es mal ganz einfach herunterbricht, ist auch der Hubschrauber erstmal nur ein notarztbesetztes Rettungsmittel. Das heißt, der Indikationsgrund, einen Hubschrauber zu schicken, kann auch einfach nur sein, dass ich schnell einen Notarzt brauche. Und wenn der Hubschrauber der Notarzt ist, der am schnellsten den Patienten erreicht, dann machen wir eben auch die ganz normalen Standard-Rettungsdiensteinsätze, die jeder andere Notarzt in Deutschland auch macht.
Wer entscheidet das eigentlich?
Das entscheidet der Disponent in der Rettungsleitstelle. Das heißt, wenn Sie den Notruf wählen, europaweit die 112, dann haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner, der auch eine medizinische Ausbildung hat und dann anhand sehr gezielter Fragen rasch entscheiden kann, was brauche ich, was muss ich disponieren, was muss ich aufbieten für diesen Einsatz. Und wenn es dann eine klare Notarztindikation ist, da gibt es einen fixen Indikationskatalog auch, das heißt, es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, zu welchen Krankheitsbildern oder bei welchen Zustandsbildern auch der Disponent einen Notarzt schicken muss, dann wird er das tun, dann wird er den nächstgeeigneten, schnellsten Notarzt, das können wir sein. Und dann gibt's natürlich für das Rettungsmittel Hubschrauber noch Spezialindikationen, die ihn besonders wertvoll machen. Das ist einmal das, was wir gerade schon angesprochen haben, der Einsatz in unwegsamem Gelände, wo man einfach nicht anfahren kann, wo jetzt der bodengebundene Rettungsdienst nicht hinkommt, wo wir dann gemeinsam mit den Partnern der Bergwacht einfach den Einsatzort erreichen und häufig eben aus der Luft. Dann gibt es natürlich den Grund, dass wir schon vorher wissen, es braucht vielleicht einen weiteren Transport in ein Spezialzentrum. Das sind schwer brandverletzte Patienten. Das sind vielleicht Kinder in besonderen Altersklassen. Ja.
Moin, moin.
Ich rufe dich an.
Alles klar. Das war der Pilot?
Nee, das war der diensthabende Notarztkollege von heute.
Ah ja, der hat schon.
Der hat jetzt heute Dienst.
Und der hatte schon sein Gear an. Wir haben einen roten Overall gesehen. Ist das auch Ihre Dienstkleidung dann?
Ja, selbstverständlich. Wir brauchen natürlich eine persönliche Schutzausrüstung, die uns auch im Straßenverkehr erkenntlich macht und entsprechende Leuchtstreifen hat, die eine gewisse Funktionalität haben muss, dass man sich auch gut bewegen kann und auch einfach, ja, sag ich mal, funktionell gut gekleidet ist. Und da kommen dann natürlich Sicherheitsstiefel dazu und da kommt Gurtzeug dazu, ein Hüftgurt und ein Brustgurt. Da ist natürlich ein Helm mit dabei, je nach Einsatz, Handschuhe. Diese Dinge haben wir natürlich gleich an. Also wir haben ja gesagt, wir müssen in 2 Minuten in der Luft sein und da bleibt dann keine Zeit, dass man sich vorher noch umzieht. Also das ist alles so vorbereitet, dass wir einfach nur einsteigen müssen.
Weil Sie ja theoretisch überall angefordert werden können, auf einer Hauptstraße, auf einer Kreuzung, auf der Autobahn, sieht man relativ häufig eben.
Das ist ja auch ein bisschen das, was den Reiz für uns an dieser Arbeit ausmacht, dass Notfallmedizin natürlich, man weiß morgens nie, was kommt und man kann in einer Situation auf der Autobahn stehen bei einem schweren Verkehrsunfall. In der nächsten Situation bin ich im Wohnzimmer und behandle einen Patienten mit einem Herzinfarkt und eine halbe Stunde später stehe ich auf der Zugspitze und habe es mit einem schwer gestürzten Skifahrer zu tun. Das ist natürlich ein breites Spektrum und das macht es auch spannend und macht auch ein bisschen den Reiz an der Arbeit aus.
Ich stelle mir das auch gleichzeitig spannend, aber auch unglaublich anspruchsvoll vor, denn Sie haben es ja beschrieben, Sie wissen überhaupt nicht, was kommt und es ist ja jetzt nicht so, dass Sie mit einem Kunden sprechen oder irgendein anderes Gespräch haben, sondern bei Ihnen geht es ja wirklich um das Retten von Leben, von Menschen. Sie werden angefordert in diesem Bereich von meistens in Situationen, wo Menschen entweder extrem gefährdet sind oder schwerst verletzt und müssen sich in kürzester Zeit eben einstellen auf das, was da kommt. Haben Sie das trainiert? Lernt man das mit der Zeit? Ist das eine Aufgabe, die auch andere Ärzte haben? Aber hier kommt sie mir ja ganz besonders spezifisch vor. Wie stellen Sie sich ein auf das, was da kommt, von dem Sie gar nicht wissen, was da kommt?
Naja, letztlich ist das natürlich was, was man trainiert. Das wäre ja furchtbar, wenn wir untrainiert in solche Situationen kämen. Man kann grundsätzlich sagen, dass auf einem Luftrettungsmittel alle Berufsgruppen, die dort arbeiten, das fängt beim Piloten an und hört beim Notarzt auf, auch die Notfallsanitäter, alle unsere Mitarbeiter auf der Maschine sind natürlich in ihrer Berufsgruppe ausgewiesene Experten mit einer großen Berufserfahrung. Das heißt, man wird nicht Notarzt auf einem Hubschrauber unmittelbar nach dem Medizinstudium, sondern man muss natürlich einiges an Erfahrung mitbringen. Die Kolleginnen und Kollegen sind grundsätzlich Fachärzte mit einer langen Berufserfahrung, auch innerklinisch. Die haben alle mehrere Jahre Berufserfahrung auf den bodengebundenen Rettungsmitteln und sind dort mehrere Jahre und viele hundert Einsätze als bodengebundener Notarzt gefahren, bevor sie dann letztlich die Möglichkeit kriegen, auch Hubschrauber zu fliegen. Und das, was wir machen, also sowohl das alpine Spektrum als auch medizinisch, wird natürlich dauerhaft trainiert. Wir bilden uns fort, wir machen Simulationstrainings, wir machen spezielle Ausbildungen für unsere Einsatzszenarien, wir üben gemeinsam mit der Bergwacht draußen im Gelände. Also das nimmt einen großen Teil auch des Jahres ein, immer wieder zu trainieren.
Übung macht auch hier den Meister.
So sieht's aus.
Was waren die schwierigsten Landeeinsätze?
Mit Landeeinsätze meinen Sie, wo der Hubschrauber gelandet ist?
Wo der Hubschrauber gelandet ist, genau. Und zwar entweder schwierige Situation, unwegsames Gelände, Personen irgendwie, die nicht weggehen wollten. Viele Menschen unterschätzen ja auch, was für ein unglaublicher Wind von einem Hubschrauber beim Landen oder beim Starten ausgeht. Und ich meine, ich will das gar nicht einschränken, aber grundsätzlich an das, was ich erinnere, bin ich sagen, ui, das war aber heikel, aber da sind wir noch gut bei rausgekommen.
Ja, letztlich ist es eigentlich die Frage für den Piloten. Der Pilot kann dafür besser einschätzen, was für ihn jetzt situativ anspruchsvoll und heikel war. Ich hoffe nicht, dass wir, also eigentlich versuchen wir es zu vermeiden im Team, dass wir in Situationen kommen, die so heikel sind, dass wir hinterher sagen, Bruder, haben wir Schwein gehabt. Das darf nicht passieren. Hm. Also es gibt für jedes Teammitglied jederzeit die Möglichkeit, auch im Anflug an der Einsatzstelle bei schlechten Witterungsbedingungen in gefährlichem Gelände auch zu sagen, das wird jetzt nochmal zu heiß, das müssen wir jetzt nochmal neu überdenken, das müssen wir anders machen. Das geht jetzt so nicht und dann brechen wir den Anflug auch ab oder den Landeanflug. Das kommt extrem selten vor. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass räumliche Enge halt ein Thema spielt. Wir haben eine sehr große Maschine, die H-145 ist der Rettungshubschrauber, letztlich der größte Rettungshubschrauber, der so im zivilen Rettungsdienst in Europa eingesetzt wird. Der hat sehr viel Power und das bringt uns natürlich Leistungsreserven, gerade im Gebirge im Sommer, macht natürlich aber auch, so wie Sie schon gesagt haben, viel Downwash. Das heißt, wir können nicht in jeden kleinen Hinterhof reinlanden. Das geht A vom Rotordurchmesser schon gar nicht, von den Sicherheitsabständen. Das geht aber auch von dem Wind, den wir machen, nicht. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Und das bringt es halt mit sich, dass wir auch mal am Ortsrand landen, dass wir auf dem Sportplatz landen, dass wir mal 200-300 Meter zu Fuß laufen müssen, dass wir auch im Einzelfall mal einen Zubringer kriegen durch ein Polizeifahrzeug, durch ein Feuerwehrfahrzeug, einen HVO. Und wenn wir gar nicht an die Einsatzstelle hinkommen, dann haben wir ja den großen Vorteil bei uns, dass wir eine Rettungswinde dabei haben. Wir können auch spontan, auch wenn das nicht von Anfang an so geplant war, jederzeit entscheiden, die Rettungswinde in den Einsatz zu nehmen. Wir haben unser Kurzzeug an, der Windenoperator kann während des Fluges bei langsamer Fahrt von vorne nach hinten umsteigen und wir können im Prinzip innerhalb von einer Minute am Windenhaken hängen und dann auch uns abwinschen lassen quasi zur Einsatzstelle, wenn das notwendig ist. So, dass wir rein fliegerisch glücklicherweise wenig heikle Situationen haben, was aber immer ein Thema ist rund ums Jahr, ist das Wetter. Mhm. Das, was wir machen, ist Sichtflugbetrieb. Das heißt, wenn wir nicht sehen, können wir nicht fliegen. Wenn es Nebel, starken Schneefall hat, gibt Wetterbedingungen, die einfach dann den Einsatz von einem Rettungshubschrauber schwierig oder unmöglich machen.
Wo dann auch oftmals trotzdem gefordert wird, Menschen sind in Not und denken, oh Gott, na, warum kommt keiner? Und der Grund,
klar, man hat natürlich, alle haben natürlich erstmal eine hohe intrinsische Motivation, ja, den Einsatz zu machen, gar keine Frage. Und vielfach probieren wir das auch und schaffen es auch am Ende, aber manchmal muss man kleine Umwege fliegen und gerade in den Bergen ist es natürlich so, dass Wetter nochmal was ganz Besonderes ist. Da gibt es schnelle Wetterwechsel, da gibt es Wolken-Nebelbänder, die quasi sich von der Lokalität schnell verändern, wo man in irgendeinen Graben oder Tal abgesetzt wurde und 5 Minuten später ist eine Wolke drin und man sieht nichts mehr. Das sind alles Dinge, die muss man halt nebenher in Anführungszeichen auch im Auge haben und die haben natürlich auch unmittelbar Einfluss auf unsere Einsatztaktik. Es gibt Situationen, wo man vielleicht nicht alles das machen kann, was man gern machen möchte, wenn man einfach unter noch zusätzlichem Zeitdruck steht, weil sonst eine Abholung im Hubschrauber nicht mehr machbar ist.
Ja, ich habe es auf dem Weg hierhin gesehen. Also hier schönstes Bergwetter, herrlicher Sonnenschein, die Berge lachen einen an. Und ja, 2 Kilometer vor Murnau am Staffelsee ist die weiße Suppe. Man sieht ungefähr vielleicht 40 Meter weit und das wird sicherlich noch aufbrechen im Laufe des Tages. Aber das zeigt, wie auf wenigen Kilometern sich auch hier gerade auch die Wetter ändern können oder Wetter eben total unterschiedlich ist.
Ja, so ein Klassiker ist auch, wir haben ja ganz oft sehr schönes Wetter im Herbst, wenn Föhnwetterlage ist, wo überall anders vielleicht Regen, Nebel und schlechtes Wetter ist, dann haben wir tolles Wetter. Aber Föhn ist halt auch ein Thema. Föhn ist starker Wind und starker Wind ist oben an den Graten und Gipfeln nochmal stärker. Und wenn Sie da auf der Lee-Seite unterwegs sind, auf der windabgewandten Seite, dann drückt Sie quasi auch mit dem leistungsstarken Hubschrauber der Wind von oben so kräftig nach unten, dass manche Flugmanöver und manche Einsatzstellen nicht einfach zu erreichen sind. Also da haben wir ganz vielfältig in allen Jahreszeiten immer wieder mit dem Wetter zu tun, ja.
Wenn der Moment kommt, dass Sie entscheiden, ich muss mit der Winde runtergehen, was haben Sie dann dabei, um am Einsatzort auch mit Ihrem Equipment helfen zu können? Haben Sie einen Rucksack drauf oder haben Sie...
Ja, letztlich dasselbe notfallmedizinische Material, was wir auch an der Einsatzstelle auf der Straße dabei hätten. Also wir haben unser wesentliches Material in 2 Notfallrucksäcken verpackt und wir haben einen zusätzlichen Monitor-Defibrillator. Diese 3 Teile können wir an der Winde natürlich mitnehmen. Ah. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Also wir müssen ja auch den Patienten dann unten helfen, wenn wir da sind.
Machen Sie den extra hoch? Also laden Sie jetzt extra ab dann?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben je nach Situation, je nach Wettersituation, je nach Beschaffenheit der Einsatzstelle, je nach Gefährlichkeit des Geländes, also je steiler und unschöner das Gelände ist, umso eher machen wir es so, dass wir auch jeden unserer Metro einzeln absetzen, dass wir einen sogenannten Einzelwinch machen, dass jeder einzeln runtergelassen wird und wir das nicht im Doppelwinch machen. Und was man noch erwähnen muss, dass wir ja bei diesen Einsätzen, wenn's Gelände wirklich unangenehm ist, auch immer unsere Partner der Bergwacht dabei haben. Das heißt, parallel zu uns wird die örtliche Bergwachtbereitschaft alarmiert und wir sprechen uns auf dem Flug zur Einsatzstelle mit dem Einsatzleiter der Bergwacht ab, was jetzt für diesen Einsatz bei der Lage, die wir eben haben, mit all den wenigen Informationen, die es manchmal sind, die beste Taktik ist. Mhm. Und da kann es sein, dass wir auch an sehr steil und exponierten Stellen zunächst mal zwei Bergretter absetzen, die dann ein Seilgeländer aufbauen, die eine Bohrmaschine dabei haben, vielleicht noch einen Stand bohren können, damit wir anschließend als Mediziner auch gesichert am Patienten arbeiten können.
Jetzt arbeiten Sie am Patienten. Wann entscheiden Sie, ob der Patient auch mit dem Hubschrauber ins nächste Krankenhaus oder hierhin in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden muss?
Also wir haben bei uns, das liegt sicher auch ein bisschen an der topografischen Lage hier, eine sehr hohe Transportquote. Das heißt, etwa 70% der Patienten, die wir behandeln im Luftrettungsdienst, transportieren wir auch selber. Das ist außergewöhnlich viel für einen Rettungshubschrauber. Liegt aber daran, dass wir natürlich hier mit den vielen Talschaften, mit auch abgelegenen Ortschaften, also auch mal unabhängig von den Bergen, häufig sehr lange Fahrstrecken haben ins Krankenhaus. Und gerade bei zeitkritischen Notfällen wollen wir natürlich auch keinen langen Transport in Kauf nehmen. Wenn wir dann ohnehin vor Ort sind und der Patient entsprechendes Krankheitsbild bietet, dann werden wir auch sehr großzügig den Patienten transportieren. Also wenn das medizinisch notwendig ist, machen wir das immer. Aber es gibt auch Patienten, die nach einer Initialbehandlung rasch stabilisiert sind, die ein Krankheitsbild haben, was jetzt nicht super zeitkritisch ist, wo wir dann auch sagen, okay, der Patient geht jetzt mit dem Rettungswagen, der mit uns gemeinsam an der Einsatzstelle war, ohne unsere Begleitung in die Klinik und wir sind sofort wieder einsatzfrei für den nächsten Notfall.
Was ist eigentlich an medizinischen Geräten an Bord bei Ihrem Rettungshubschrauber?
Es gibt eine DIN-Ausstattung, das heißt, es ist in Deutschland auch klar geregelt, was ein notarztbesetztes Rettungsmittel dabei haben muss. Das haben wir alles dabei. Also das, was der bodengebundene Notarzt auch dabei hat, das sind neben den Notfallrucksäcken natürlich ein Beatmungsgerät, das ist ein Defibrillator, das ist der Monitor zur Patientenüberwachung, das sind Spritzenpumpen zur kontinuierlichen Applikation von Medikamenten. Das sind so Absaugpumpe, das sind so die Dinge, die jedes andere Notarztfahrzeug auch dabei hat. Und dann haben wir natürlich Zusatzmaterial für unsere alpinen Einsätze. Das heißt, unsere persönliche Schutzausstattung ist noch ein bisschen erweitert. Das heißt, wir haben im Winter natürlich auch ein LVS-Gerät dabei, eine Schaufel und eine Sonde für Lawinenunfälle. Wir haben auslösbare Lawinenkrägen, also sowas wie ein Lawinen-Airbag, den wir anlegen können. Wir haben Steigeisen dabei, wenn es eisig ist, wenn wir irgendwo im Höllental auf dem Gletscher arbeiten müssen. Wir haben einen sogenannten Bergrettungssack oder Luftrettungssack dabei. Das ist dasselbe Modell, was auch die Bergwacht Bayern nutzt, mit dem wir dann auch den Patienten mit der Rettungswinde liegend quasi nach oben ziehen können und transportieren können. Das sind so die Zusatzmaterialien, die wir noch mitnehmen.
Gibt es auch mal so einen Fall, wo ein Patient in diesem Rettungssack dann transportiert wird, außen hängt?
Naja, außen hängt nur so lange, bis wir mit dem Seil oben sind. Also wir haben ein 90 Meter langes Windenseil und die Rettungswinde hat ja im Vergleich zum Rettungstau, das wird in Österreich noch sehr oft geflogen, halt den Vorteil, dass wir, ist eine Seilwinde, dass wir sie quasi mit dem Elektromotor einfach nach oben ziehen können. Das heißt, ich hänge mich unten mit dem Patienten ein. Der Patient liegt eingepackt in diesem Bergrettungssack mit einer Vakuummatratze. Das ist dann angepasst an die Körperform, ist abgesaugt und schön hart mit einem speziellen Aufhängungssystem und lass mich dann im Prinzip wie mit einem Lift vom Windenoperator nach oben heben. Und wenn ich oben an der Kufe, an der Seitentür angekommen bin, dann lade ich gemeinsam im Flug mit dem Windenoperator den Patienten ein. Und anschließend machen wir die Tür zu, dann wird es schön warm und etwas ruhiger. Und dann fliegen wir natürlich mit dem Patienten nicht als Außenlast, sondern wir haben ihn letztlich immer in der Kabine.
Das ist ja auch ein Beruf oder eine Berufung, eine Mischung aus beiden, Rettungsnotarzt mit viel Erfahrung im Hubschrauber, der ist ja fast filmreif. Ich meine, es ist ein ganz ernsthafter Beruf, der vielen Menschen in größten Notsituationen hilft, aber es hat natürlich etwas Besonderes mit dem Hubschrauber. Gibt es da so ein bisschen Neid auch mal bei Kollegen?
Naja, also grundsätzlich ist es in vielerlei Hinsicht ein Privileg, auf einem Luftrettungsmittel arbeiten zu dürfen. Das ist was, was viele Kollegen, die gerne Notfallmedizin machen und auch viel notfallmedizinisch unterwegs sind, gerne möchten. Und die Stellen auf dem Hubschrauber sind in der Menge einfach begrenzt, damit auch jeder Einzelne ausreichend viel Einsatzerfahrung hat und regelmäßig routiniert arbeitet. Und wenn eine Stelle frei wird, habe ich immer viel, viel mehr Bewerber, als ich anschließend aussuchen kann. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf. Es ist fast an jeder Luftrettungsstation so ein bisschen der Flaschenhals. Viele Leute, die das gerne machen möchten und viele, die einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen müssen, bis es dann mal irgendwann soweit ist.
Was sind die Kriterien, nach denen Sie entscheiden?
Das ist einmal im Wesentlichen natürlich die fachliche Kompetenz, das heißt die notärztliche Erfahrung, die Affinität zur Notfallmedizin. Notfallmedizin ist ja eine Zusatzbezeichnung, ist ja in Deutschland noch kein eigenständiger Facharzt. Das heißt, wir sind hier bei uns an der Station eine Mischung aus Unfallchirurgen und Anästhesisten. Und gibt natürlich Kollegen, die haben eine sehr hohe Affinität zur Notfallmedizin, sind da sehr engagiert, auch in der Freizeit. Und das ist mal ein wesentliches Kriterium. Dann das Kriterium natürlich die Alpintauglichkeit. Das heißt, es reicht ja nicht zu sagen, ich gehe gerne auf den Berg und bin schwindelfrei, sondern die Kollegen müssen schon auch nachweisen, über bestimmte Ausbildungen, Diplome, wie auch immer, dass sie das in Alpintauglichkeit haben und das körperlich und technisch eben hinkriegen.
Aber was heißt Alpintauglichkeit in dem Zusammenhang?
So wie ich eben schon gesagt habe, also die müssen natürlich in der Lage sein, dass sie die eigentliche Gefahr für uns oder die Herausforderung in den Bergen fängt ja nicht am Windenhaken an. Also dieses, ich hänge mich in den Windenhaken und lass mich runter, das ist ja ein rein passiver Vorgang. Das kann man alles trainieren und üben und klar, Schwindelfreiheit wird man brauchen. Aber da braucht sonst nicht allzu viel. Das Problem fängt an, wenn man unten ist und der Windenhaken weg ist und der Hubschrauber weg ist und ich in einem Gelände unterwegs bin, wo ich 300 Meter abstürzen kann, wo es lawinengefährlich ist, wo es steil ist, wo ich mich vielleicht irgendwo abseilen muss zum Patienten, wo ich auch mal 100 Meter steil irgendwo zusteigen muss, wo ich unter sehr unangenehmen Bedingungen arbeiten muss. Und das muss der Bewerber für den Arbeitsplatz Hubschrauber natürlich schon beweisen, dass das dem gewachsen ist und das kann und dass das für ihn kein so großer Stressfaktor ist, dass es nachher vielleicht die eigenen Ressourcen für die Medizin nicht mehr reichen, weil man so mit sich selber beschäftigt ist.
Gibt es auch Bewerberinnen?
Ja klar, natürlich, klar. Wir haben ein bunt gemischtes Team. Natürlich fliegen bei uns in allen Bereichen auch Frauen mit, klar.
Welche Entwicklung sehen Sie für die Zukunft der Luftrettung in Deutschland?
Ich glaube, dass die Luftrettung in Zukunft einen rein quantitativ nochmal größeren Stellenwert einnehmen wird. Das liegt ein bisschen daran, dass sich die Krankenhauslandschaft verändert, Krankenhäuser weniger werden und auch die Behandlungsmöglichkeiten in einzelnen Krankenhäusern spezialisierter und enger werden, sodass es einfach längere Transportwege gibt. Und der bodengebundene Rettungsdienst, gerade hier bei uns im Oberland, ich habe das eben schon mal angesprochen, wir haben lange Fahrzeiten und die werden in Zukunft noch länger. Und es ist jetzt schon so, dass durch Wegfall kleinerer Krankenhäuser auch die Bindungszeiten von Rettungswagen einfach länger werden. Das Zeitintervall sich verlängert und da gibt es einfach Krankheitsbilder, die lassen das nicht zu. Da geht es um Zeit, Schlaganfall, Herzinfarkt, schweres Trauma, diese Dinge. Und da kann natürlich die Luftrettung in einem gewissen Maße die Lücken füllen. Das wird kommen. Das ist auch, denke ich, politisch so gewollt. Und das würde in erster Linie auch bedeuten, dass wir Luftrettungsstationen in Deutschland auch von der Zeit, die sie zur Verfügung stehen, ausweiten. Das ist ein Thema, was gerade auch diskutiert wird, Randzeitenerweiterung. Ich habe Ihnen eben gesagt, wir sind eine Luftrettungsstation, die aktuell nur von Sonnenauf bis Sonnenuntergang fliegt. Aber es ist natürlich schwer zu vermitteln. Technisch ist es kein Problem, auch bei Dunkelheit zu fliegen.
Ich bin auch in einem früheren Leben sehr, sehr viel Hubschrauber mitgeflogen. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass dieses Mystikum, was ja immer so gilt, Hubschrauber können nicht bei Nacht fliegen, nicht stimmt. Also ich kann mich erinnern an Hubschrauberflüge, die ich mitgemacht habe, dunkelste Nacht und das ging auch, aber wahrscheinlich war das die besondere Ausstattung des Hubschraubers, die das möglich gemacht hat, oder?
Naja, also grundsätzlich kann ein Hubschrauber nachts fliegen. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, wir machen Sichtflugbetrieb. Das heißt, für uns gibt es natürlich nicht diese Möglichkeit, wie das die Linienflieger haben, per Instrumentenflug und Leitstrahl irgendwo auch bei schlechtem Wetter eine Landebahn zu finden. Sondern wir müssen ja auch im Gelände, in nicht vorher definierten Bereichen landen, sodass wir schon was sehen müssen. Man kann sich aber nachts, wenn es dunkel wird, über Restlichtverstärkerbrillen, über Nachtsichtgeräte quasi, kann man sich ganz viel Licht holen und Es braucht eine Ausbildung dazu. Also die Piloten und Windenoperator, die vorne links sitzen, müssen speziell ausgebildet sein für den Nachtflug. Der Hubschrauber braucht ein paar technische Dinge, die die Voraussetzung sind. Wir wollen natürlich dann auch einen großen Scheinwerfer dabei haben, um die Einsatzstelle auszuleuchten und solche Dinge. Aber das ist alles kein Hexenwerk. Das kann man alles machen. Man kann natürlich auch einem Patienten, der jetzt hier bei uns hinterm Walchensee irgendwo lebt, schwer erklären, warum er denn im August abends um 20 Uhr mit seinem Herzinfarkt in 15 Minuten im Herzkatheterlabor liegt und im November klappt das um die Uhrzeit nur mit einer Stunde Fahrzeit. Da stirbt Herzmuskel, das ist für ihn schlecht, wenn es länger dauert. Und das ist sicher was, wo sich in Zukunft viel tun wird, wo man auch Luftrettungsstationen flächendeckend in Deutschland einfach länger vorhält.
Die Idee zur Luftrettung hatte ja der Vater vom jetzigen Präsidenten der Björn-Steiger-Stiftung, Pierre-Henrich Steiger, der schon in den 70er Jahren gesagt hat, hier muss was passieren und dann zur Finanzierung sogar damals Haus und Hof verpfändet hat und ein großes System aufgebaut hat der deutschen Luftrettung. Also insofern da Pionierarbeit gemacht hat und sicherlich wäre er froh, ist gerade vor 2 Jahren gestorben, aber zu sehen, welche großartige Entwicklung die Luftrettung in Deutschland heute hat und welche Perspektiven sie bildet. Eine Frage habe ich noch. Ich meine, es gibt ja natürlich besondere Momente, zu denen Sie auch kommen, besonders schwierige Einsätze. Da kann ich mir vorstellen, wie im Rettungsdienst allgemein, gibt es manchmal auch Bilder, die man am liebsten verdrängen würde. Also wie gehen Sie, wie geht Ihr Team mit diesen besonderen, ja sicherlich auch psychischen Belastungen um?
Das wichtigste Stichwort haben Sie gerade schon genannt, das ist das Team. Also wir erleben das ja, das ist ja keine One-Man-Show, sondern wir sind als Team unterwegs und der Patient gewinnt ja immer dann, wenn wir auch in unserer Team-Performance einfach gut aufeinander abgestimmt alle ihre eigenen Ressourcen auf den Patienten bündeln und das gemeinsam gut funktioniert. Und dementsprechend helfen wir uns natürlich auch gemeinsam bei belastenden Einsätzen. Das wesentliche Momentum ist einfach, dass man darüber spricht und dass man das im Team gemeinsam nachbespricht, darüber redet, sich Gedanken macht, was würden wir in einer gleichgelagerten Situation beim nächsten Mal anders machen, was hat super funktioniert, wo war noch ein bisschen Luft nach oben, wie habt ihr das empfunden und damit kann man schon ganz viel abpuffern und dann macht es natürlich die Erfahrung, wir haben natürlich auf einem Luftrettungsmittel, ich nenne es mal in Anführungszeichen, die qualitativ etwas höherwertigen Einsätze, das heißt, wir haben natürlich prozentual mehr schwere Traumata, mehr schwere Verkehrsunfälle, mehr schwere Arbeitsunfälle, mehr schwer verletzte Patienten. Wir haben mehr Kindernotfälle, wir haben mehr Einsätze in Extremgelände, als das jetzt der normale Notarzt hat. Das macht natürlich dann auch eine gewisse Erfahrung und Erfahrung bringt ja auch immer Sicherheit. Und das schützt uns aber nicht davor, dass wir auch mal Dinge mit nach Hause nehmen und dass wir unangenehme Erlebnisse haben. Und wie gesagt, sprechen hilft drüber, natürlich ein stabiles soziales Umfeld, eine Familie, mit der man alles besprechen kann und nette Kollegen. Ich glaube, das ist so das Wesentliche. Wir hätten grundsätzlich die Möglichkeit, uns auch psychologische Hilfe zu nehmen. Da gibt's von Klinikseite und von ADAC-Seite entsprechende Angebote. Das ist glücklicherweise sehr selten notwendig.
Gibt's so ein Ritual nach einem erfolgreichen Einsatz, dass man zusammensitzt am Abend nochmal, sagt, hey, das ist mir gut gelaufen. Oder gibt es irgendein Brauchtum bei Ihnen, wo Sie sagen, bevor wir losfliegen, werfen wir mal eine Münze über die linke Schulter oder irgend sowas?
Nee, also sowas machen wir nicht. Wir betrinken uns dann immer regelmäßig sinnlos. Nein, ja. Machen wir natürlich nicht. Also was wir immer machen, ist abends am Ende des Tages, wenn wir uns abgemeldet haben bei der Leitstelle, wenn der Dienst vorbei ist, dass wir noch ein paar Minuten zusammenstehen, vielleicht tatsächlich auch mal ein kleines Bier aufmachen oder noch was zusammen trinken, eine Tasse Kaffee und einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen, bevor man auseinandergeht. Das findet jeden Tag statt.
Mit welchem Spruch melden Sie sich dann ab bei der Leitstelle?
Da gibt es keinen festen Spruch. Wir telefonieren mit dem netten Kollegen und sagen, dass wir für heute fertig sind.
Prima, das sind wir heute hier auch. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Bender, für dieses wunderbare Gespräch.
Sehr gerne.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.